In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am 11. Juni 2020, zusammengestellt bei Radio Dreiklang, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Und ich mache mal zuerst den Themenüberblick. Straßentheater, was für ein Theater? Straßentheater gibt es auch in Freiburg an jeder Ecke. Musiker, Clowns, kleine Performance. Und trotzdem ist die Kunstform hier und in Deutschland allgemein nicht besonders bekannt. Das sagt Shiva Grings, der als Künstler schon auf der halben Welt unterwegs war und die letzten zwei Jahre in Freiburg das Easy Street Festival mitorganisiert hat. Ein trockener Beitrag gibt es zu einem trockenen Thema, das heißt robustes Trockenlager für AKW-Hinterlassenschaften. Drei Freiburger Initiativen fordern zumindest ein solches robustes Trockenlager nach der Schließung des AKW Fessenheims. Dann noch die Gäubahnstrecke in Stuttgart. Ein zweiter Engpass nach Stuttgart 21 gibt es da auch ein Problem mit der Streckenführung. Nun zuerst mal zu den Nachrichten. Da gibt es auch nur mal zwei hier mit ferngesteuertem Klavier zur Prüfung. In Freiburg liest die Hochschule für Musik zum ersten Mal ausländische Studienbewerber. Mit Hilfe eines ferngesteuerten Klaviers prüfen drei Kandidaten aus China und Japan benutzten über das Internet ein sogenanntes DIS-Klavier. Die Übertragung funktionierte weitgehend problemlos. DIS-Klaviere werden in Lehre und Forschung von der Hochschule bereits seit 15 Jahren eingesetzt, bei einer Bewerbung jedoch nun zum ersten Mal. Und Grenzzaun aus Konstanz wird Geschichte. Ein provisorischer Grenzzaun trennte mehrere Wochen lang die Nachbarstädte Konstanz, Deutschland und Kreuzlingen, Schweiz. Nun wird er abgebaut. Nach der Schweizer Grenzschließung wurde der Zaun von deutscher Seite aufgerichtet, aber die Corona-Bestimmungen sind ja jetzt inzwischen gelockert worden. Ab dem 15. Juni sind die Grenzen auch nun wirklich wieder offen.
Und wie versprochen, kommen wir jetzt zum Gespräch mit Shiva Grings. Erstmal herzlich willkommen im Studio.
Guten Morgen, hi, guten Morgen.
Shiva, wo fangen wir an? Straßentheater eigentlich, aber das Festival ist dieses Jahr ausgefallen wegen Corona. Gibt es denn Pläne, das nachzuholen?
Das überlegen wir uns noch. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob das überhaupt möglich ist. Heute haben wir ein Treffen und wir besprechen das auf jeden Fall. Im Moment sind die Künstler für dieses Jahr eigentlich auf nächstes Jahr verschoben. Und wenn wir etwas machen, dann wird es wahrscheinlich nur mit Künstlern aus Freiburg.
Okay.
Aber die sind ja auch super toll.
Es waren ja auch beim ersten Mal ganz viele Leute aus Freiburg dabei, ne?
Ja, genau. Ja. Und wir haben noch ein paar andere, die wir da noch einziehen könnten, falls es gehen würde.
Easy Street heißt das Festival. Ihr habt auch in den letzten zwei Jahren schon immer mal wieder hier bei uns im Programm was dazu gehört. Wenn ich zurückdenke, dann weiß ich, dass ich einmal die Frage gestellt habe, was das überhaupt ist, Straßentheater. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben mit dem Titel This is what we do for a living. Was ist das denn, was ihr macht? Würdest du die Frage jetzt anders beantworten als noch vor zwei Jahren?
Ja, wahrscheinlich nicht. Also Straßentheater, das mache ich schon seit 22 Jahren. Also ich habe eigentlich fast gar nichts anderes gemacht. Und mir war es eigentlich immer ganz wichtig, deswegen habe ich auch Easy Street angefangen, zu zeigen, was es ist. Weil gerade in Deutschland ist es noch nicht so wirklich bekannt. Da denkt man öfters, naja, vielleicht ist es ein Bettler oder vielleicht irgendjemand, so ein Student, der ein bisschen extra Geld braucht. Aber eigentlich ist Straßentheater eine sehr breite Szene und auch sehr professionell manchmal, auch manchmal nicht. Es geht vom jetzt irgendwie der Künstler, der jetzt oder der Gitarrist, der auf Kaiser-Josef-Straße spielt, bis zu einem Clown, der irgendwie vor 3.000 oder 4.000 Leute irgendwo in Kanada oder in Sibirien oder in Rastatt spielt. Also es ist wirklich breit gefächert.
Wer ein bisschen weiter in die Region guckt, dann, du hast das Stichwort Rastatt schon genannt, das Tête-à-Tête-Festival findet dort alle zwei Jahre statt, musste jetzt auch verschoben werden auf nächstes
Leider,
Jahr.
Ja.
Woran liegt es denn aber, dass trotz Rastatt, was ja ein großes Festival ist, die Szene hier nicht so bekannt ist?
Das ist ganz interessant, das weiß ich auch nicht wirklich. Ich glaube, In Deutschland ist ein anderer Begriff von Theater, also da, das ist ja im Haus, also es gibt hier ja wirklich viel gutes Theater, aber meistens staatlich subventioniertes Theater und in Häuser drin. Und irgendwie ist diese Kultur vom Straßentheater, das jetzt zum Beispiel in Frankreich riesig ist, hier noch nicht angekommen. Das ändert sich langsam, weil man merkt, es gibt die Möglichkeit jetzt Festivals, es gab die Möglichkeit, Festivals draußen zu machen für sehr viele Leute mit ein viel kleineres Budget als jetzt andere Festivals. Und wir hoffen, dass es sich ändert. Schauen wir mal.
Wenn man das Buch liest, dann gibt es so mehrere Situationen, bei denen ich dachte, oh, es ist ein gefährlicher Beruf. Entweder man wird von der Polizei irgendwie gejagt oder man kommt mit anderen Menschen in Konflikt auf irgendeine Art und Weise. Das ist aber vermutlich ein falscher Eindruck, ne? Weil der Großteil der Erlebnisse ist wahrscheinlich total schön und positiv, wenn man Menschen begegnet.
Ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, weil die Geschichten schön sind. So sind die Nachrichten ja auch. Also eigentlich ist es sehr langweilig, wenn man sagt, naja, es war ein schöner Tag, ich habe eine ganz gute Show gemacht, das Publikum hat mich geliebt, ich war brillant. Das ist nicht so interessant. In das Buch sind auf jeden Fall viele Geschichten, weil die Show, die ich spiele, ja sehr improvisiert ist. Da gehe ich auch über sehr viele Grenzen hinaus und da trifft man schon echt interessante Situationen. Das Buch fängt ja auch an, wo ich oben auf einer Laterne hängen bleibe, weil die Polizei unten ist und mich unbedingt wegnehmen möchte mit meinem Publikum am besten. Und solche Sachen passieren ja schon, wenn man jetzt gerade nur Straße spielt, wenn man jetzt kein Festival spielt. Und das Buch geht durch die ganze Phasen, von wie man anfängt, wie man überhaupt über Straßentheater weiß oder lernt und wie man dann das probiert und schlussendlich, wie man dann auch in Festivals landet. Und gerade dieser Zwischenschritt zwischen, was ist Straßentheater, ich probiere das mal aus, das ist wahrscheinlich schon öfters nicht risikoreich, aber es ist auf jeden Fall in so eine Grauzone, wo man öfters dann doch vielleicht die Polizei trifft, weil man dann vielleicht da doch nicht spielen darf. So, die Möglichkeit gibt es schon.
Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben?
Eigentlich wollte ich schon, lustigerweise dachte ich, als ich erstmal Herr der Ringe gelesen habe mit 8 oder so, der Hobbit, dachte ich, ich will Schriftsteller werden und dann habe ich schon angefangen zu schreiben. Ich habe mehrere kleine Bücher, das erste war so ein Nachmacher von The Hobbit gewesen, ganz schlecht geschrieben. Und ich wollte eigentlich immer Schriftsteller sein und dann dachte ich, das scheint mir ein bisschen zu schwer. Ich mache mal einen Zwischenschritt, irgendetwas so Stabiles und wo ich Geld mit verdienen kann. Dann habe ich mich blöderweise auf Theater gesteckt und so bin ich eigentlich zu schreiben gekommen. Und dann wollte ich immer irgendwie die zwei verbinden, also Straßentheater, diese Theaterszene, diese ganze verrückte Menschen, die man trifft, diese ganze verrückte Situationen und schreiben. Und so bin ich auf die Idee gekommen, das zu machen.
Es ist ein bisschen eine Biografie, eine Autobiografie. Es ist ein bisschen eine Erklärung, was das überhaupt ist, Straßentheater. Zumindest der Ausschnitt, in dem du dich bewegst. Du hast gerade gesagt, die Szene ist ja ohnehin sehr, sehr breit. Was erwartet mich denn als Leserin, wenn ich jetzt reinschaue? Sind das vor allen Dingen Szenen von Shows oder was kann ich da finden?
Also Szenen von Shows merke ich, dass es gibt nicht so viele. Also ich beschreibe schon zum Teil über die Länge des Buches verschiedene Shows, aber da gehe ich jetzt nicht so intensiv rein, weil ich finde eigentlich sind Straßentheater-Shows halt Straßentheater-Shows und die erlebt man am besten live. Aber was es zeigt und auch ein Hauptgrund, wieso ich das überhaupt gemacht habe, ist, dass es gibt so viele verrückte und interessante Charaktere, die man trifft. Das vom einen, der Iggy Pop spielt oder einer, der Charlie Chaplin spielt auf die Straße, aber gleichzeitig irgendwie ein ganz berühmter Musiker war oder so. Das, es gibt so viele schöne, coole Menschen und die habe ich versucht, über eine Geschichte von meiner Biografie zu beschreiben. Also überflächlich geht es über meine Geschichte, wie man so reinkommt und unterflächlich sind halt diese ganzen Charaktere und diese ganzen sehr liebesvollen an alle sehr komischen Menschen, die man auf den Weg trifft.
Kann man dich eigentlich gerade draußen irgendwo erleben mit einer Show?
Ja, nee, mit einer Show nicht. Auf mein Fahrrad, während ich irgendwo vorbeiflitze. Nein, im Moment nicht, aber in 2 oder 3 Wochen, ich mache gerade ein neues Projekt zusammen mit meiner Freundin oder meiner Frau, das für Corona konzipiert ist. Also das ist ein 1-auf-1 Stück. Das heißt Kleinst Kunsttheater. Und wir spielen dann in Schlangen, in Warteschlangen. Da kriegt man dann so einen Platzhalter, wird eingeladen, rüberzukommen. Dann kann man 1-auf-1 eine ganz kleine Show in einen Werkzeugkasten für 3 Minuten angucken. Und dann kann man zurück zu seinem Platz gehen und weiter warten.
Also in 2 bis 3 Wochen hier in Freiburg auch?
Ja, genau. Da ist die Premiere. Ich glaube, am 20. wollten wir das machen, 20. Juni.
Und wo?
Ja, das wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich entweder Wiehrebahnhof, da beim Markt. Beim Post an Habsburger Straße dürfen wir auch. Ich glaube, unser erster Platz ist noch nicht fix. Aber eine von diesen Orten wird es sein.
Okay, dann behalten wir das im Kopf und fragen nochmal nach. Wo bekommt man denn das Buch, wenn man jetzt Lust hat, nochmal nachzulesen?
Am besten über meine Homepage findet man dann einen Link. Oder auf die Homepage von BOD, Books on Demand, www.bod.de. Und dann sucht man meinen Namen und dann findet man das Buch.
Der Name ist Fieber Krings. Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Drei Freiburger Initiativen fordern ein robustes Trockenlager nach der Schließung des AKW Fessenheim. Auch 2 BIs am Standort Biblis und der BUND Hessen erheben eine entsprechende Forderung. IPPNW Freiburg, Fukushima nie vergessen, und die Anti-Atom-Gruppe Freiburg stellen sich hinter die Forderung einer binationalen, 9-köpfigen Arbeitsgruppe nach einem robusten, nach neuestem Stand der Technik ausgelegten Trockenlager am Standort des AKW Fessenheim. Am Freitag, 22. Mai, wurde zudem bundesweit bekannt, dass 2 Bürgerinitiativen am Standort Biblis sowie der BUND Hessen ein robustes Trockenlager auf dem Gelände des 2011 stillgelegten AKW Biblis fordern. Am 3. September 2019 hatte sich die binationale Arbeitsgruppe bei einer Sitzung der Anti-AKW-Koordination in Breisach konstituiert und seitdem etliche Expertisen von Fachleuten zu den bestehenden Problemen nach der Schließung des AKW Fessenheim eingeholt. In den vergangenen 8 Monaten hatte die Arbeitsgruppe immer wieder den 24 im Dreieckland gegen die Atomenergie engagierten Gruppen über die gewonnenen Erkenntnisse berichtet. Der Grund für die Forderung der beiden Bürgerinitiativen AKW Ende und Atomerbe Biblis und des BUND Hessen nach einem robusten Trockenlager für abgebrannte Brennelemente am Standort des stillgelegten AKW Biblis ist die hochriskante Lagerung radioaktiven Mülls vor Ort. Das sogenannte Zwischenlager, in dem sich derzeit hochradioaktiver Atommüll des AKW Biblis befindet, ist mit nur 80 cm dicken Wänden und Decke nicht sicher. Anti-AKW-Initiativen weisen seit 4 Jahren darauf hin, dass sämtliche 16 sogenannten Zwischenlager in Deutschland illegal betrieben werden. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Januar 2015 in oberster Instanz wegen der mangelnden Sicherheit dem sogenannten Zwischenlager am AKW-Standort Brunsbüttel die Genehmigung entzogen. Sämtliche 16 deutschen sogenannten Zwischenlager für hochradioaktiven Müll sind baugleich oder sogar weniger stabil errichtet. Im Gegensatz zu Frankreich ist der Abtransport der hochradioaktiven abgebrannten Brennelemente aus deutschen Atomkraftwerken in die Plutoniumfabriken La Hague, Frankreich, und Sellafield, Großbritannien, schon lange nicht mehr erlaubt. Diese Fabriken werden dennoch in Deutschland immer noch häufig irreführenderweise als Wiederaufarbeitungsanlagen bezeichnet. Die angelieferten Brennstäbe werden dort zerkleinert und in Chemikalien aufgelöst, um das darin enthaltene Plutonium zu separieren. Mit einem Recycling oder einem sogenannten Brennstoffkreislauf, wie es von Seiten der Atomindustrie auch im Falle der geplanten sogenannten Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf vor vielen Jahren propagiert wurde, hat dies alles nicht das Geringste zu tun. Die Plutoniumfabrik Usine Plutonium La Hague ist einer der weltweit schlimmsten Hotspots der Radioaktivität. Die in der Nähe des AKW Flamanville befindliche Fabrik am Cap de la Hague gibt nach Angaben des World Information Service on Energy, WISE, in Paris 40 Mal mehr Radioaktivität in die Umwelt ab als alle rund 400 weltweit betriebenen Reaktoren zusammen. Transporte von abgebrannten Brennelementen aus deutschen Atomkraftwerken in eine dieser Plutoniumfabriken sind seit dem 1. Juli 2005 nicht mehr zugelassen. Die Badische Zeitung berichtete am 27. April unter der Überschrift Atomkraftgegner fordern Lagerhalle für Brennelemente aus Fessenheim über die Forderung der binationalen Arbeitsgruppe. Explizit forderte der Anti-Atom-Aktivist und ehemalige Bundestagsabgeordnete Eberhard Bub, der schon in den 1980er Jahren mit dazu beigetragen hatte, eine sogenannte Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf zu verhindern, im Namen der neunköpfigen Arbeitsgruppe den Bau eines Trockenlagers mit Stahlbetonwänden und Decken von mindestens 1,8 Meter Dicke. Vorbild ist der geplante Bau eines entsprechend robusten Trockenlagers am Standort Lubmin. Der französische Stromkonzern und AKW-Betreiber ÖDF reagierte umgehend und gab bekannt, keine solche Halle bauen zu wollen. Damit jedoch geben sich die drei Freiburger Initiativen nicht zufrieden. Sie befürworten eine länderübergreifende Diskussion über Möglichkeiten, die langfristigen Gefahren und Risiken des Atommülls so klein wie irgend möglich zu halten. Und sie erachten einen Abtransport abgebrannter Brennelemente in die Plutoniumfabrik La Hague für, so wörtlich, nicht verantwortbar.
Stuttgart 21 beschäftigt erneut die Gerichte. Zumindest in der nächsten Woche gibt es da ein Ergebnis. Die Schutzgemeinschaft Filder und der Naturschutzbund monieren die Pläne für die Schnellfahrtstrecke entlang der Autobahn beim Flughafen. Und die erste Runde, die konnten die beiden gewinnen. Doch nun werden die Karten neu gemischt. Ein lustiges Kartenspiel also sozusagen. Die Schutzgemeinschaft Fildern ist eine ziemlich alte Umweltschutzbewegung, glaube ich schon seit 53 Jahren zugange. Wollen die Fildern schützen und Stuttgart 21, da haben wir auch schon häufig was davon gehört. Ich bin jetzt verbunden mit Frank Dissel von der Schutzgemeinschaft, beziehungsweise auch dabei bei den Stuttgart 21 Gegnern, sprich bei den Kopfbahnhofbefürwortern, und sage erstmal herzlich gegrüßt.
Einen schönen guten Morgen.
Um was geht's denn jetzt, genauer gesagt, bei diesem, ja, bei diesem Gerichtsbeschluss, der da erwirkt werden soll? Die erste Runde ist offensichtlich an Sie gegangen und jetzt geht's wohl in die zweite oder in die wievielte Runde bei der ganzen Geschichte?
Ja, ich hole da mal ein bisschen aus. Also der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hatte ja im Dezember 2018 die Planfeststellung für die Neubaustrecke und den Flughafenbahnhof, das ist der erste Teil des Filterabschnitts, genannt Planfeststellungsabschnitt 1.3a, aufgehoben. Der Grund lag in einer formalen Fehleinschätzung der Planfeststellungsbehörde. Die hat nämlich eine Straßenbaumaßnahme, die Südumgehung Pliningen, gemeinsam mit der Eisenbahnmaßnahme planfestgestellt und hat dabei übersehen, dass die Umweltbilanz des Straßenbaus gesondert hätte bewertet werden müssen. Das war der Formfehler, auf dessen Grundlage dann der VGH in Mannheim die Planfeststellung aufgehoben hat. Das war nicht unser primäres Interesse, denn wir haben keinen Einwand gegen diese Straßenbaumaßnahme, haben aber diese Möglichkeit gesehen, ganz generell den Fuß in die Tür zu bekommen, was die Aufhebung der Planfeststellung angeht. Unser Anliegen war, die Führung der Gäubahn über den Flughafen zu unterlassen und die Gäubahn auf der sehr schönen Panoramastrecke zum Stuttgarter Hauptbahnhof zu belassen und dort leistungsfähig anzuschließen. Damit hat sich der VGH ebenfalls beschäftigt und hat dieses Ansinnen zurückgewiesen, obwohl er die Planfeststellung insgesamt aufgehoben hat. Diese Aufhebung der Planfeststellung hat dann insoweit für die GäuBahnführung nichts genützt und hat dort vollendete Tatsachen geschaffen. Das war der Grund, warum die Schutzgemeinschaft in die Revision gegangen ist, Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und diese Verhandlung war jetzt vor 2 Wochen. Das Urteil liegt schriftlich noch nicht vor. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat sich mit der Frage der GäuBahn insoweit befasst, als durch diese abschließende Entscheidung zur GäuBahnführung durch den VGH eine sogenannte Rechtsschutzlücke entstanden wäre für uns, für den zweiten Teilabschnitt der Filtern, nämlich den 1.3b, wo die GäuBahn erst behandelt wird. Die Planfeststellung läuft bereits, die Anhörungsverhandlung ist noch nicht terminiert, unser Einspruch ist eingereicht. Wir hätten allerdings keine Chance mehr gehabt, hier gegen die GäuBahn-Führung vorzugehen, wenn der VGH-Beschluss von vor 2 Jahren Bestand gehabt hätte. Und deswegen hat das Bundesverwaltungsgericht diese Rechtsschutzlücke aufgehoben und hat uns die Möglichkeit eingeräumt, im Planfeststellungsabschnitt B wiederum die GäuBahn anzugreifen, die GäuBahn-Führung. Das ist der eigentliche Erfolg von Leipzig vor 2 Wochen. Wir hoffen, dass das im Urteil so seinen Niederschlag findet. Und mehr ist im Moment nicht dazu zu sagen. Wir müssen abwarten, bis das Urteil und dessen Begründung vorliegen.
Ich sage einfach mal auf. Es waren sehr viele Daten bzw. sehr viele Juristen bzw. Verwaltungsdeutsch. Was heißt es ganz konkret? GäuBahn, das auch durch diese Strecke, die irgendwie von Stuttgart aus Richtung Zürich führt und schon relativ alt ist und von den Franzosen irgendwie teilrückgebaut worden ist und jetzt wieder aufgebaut werden könnte, weil ganz einfach dadurch Entlastungen zustande kommen. Und Stuttgart 21 ist bekannt. Da versuchen die, nicht Stuttgarter, sondern die Bahn zusammen mit der Politik irgendwie die Bahn runterzulegen zu einem Tiefbahnhof, das eigentlich eine Tiefbahnhaltestelle ist. Und das Ganze ist zusammen gemixt. Wie hängt denn das zusammen? Das heißt, da ist immer noch die GäuBahn hingefahren irgendwann mal.
So ist es. Die fährt bis heute noch dorthin über die noch vorhandenen Kopfbahnhofgleise. Das Problem liegt weiter zurück. Es gab diesen bekannten, ich glaube aus 1982 bereits oder 92, ich bin mir nicht ganz sicher, diesen bekannten Vertrag von Lugano zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz, die Zugfahrdauer zwischen Stuttgart und Zürich zu verringern auf 2 Stunden und 45 Minuten. Dazu hätte die GäuBahn wieder zweigleisig durchgehend gebaut werden müssen. Und die Bahn hat aber mit Stuttgart 21 entschieden, die GäuBahn nicht mehr direkt an den Hauptbahnhof zu führen, sondern über den Flughafen. Und dadurch handelt sich die Bahn im Grunde sämtliche Probleme auf den Filtern ein, die mit einem Federstrich behoben wären, würde man die GäuBahn auf der Panoramastrecke nach Stuttgart lassen. Das Problem ist nur, dass es künftig keine Kopfbahnhofgleise mehr gibt und dass eine Lösung gefunden werden müsste, wie man die GäuBahn trotzdem mit einem Kopfgleis an den Hauptbahnhof anschließen könnte. Es gibt verschiedene Überlegungen, die aber bis jetzt nicht weiter verfolgt werden, und auf der Basis dieser Lösungen kämpfen wir weiter für den GäuBahn-Erhalt direkt Anschluss an den Stuttgarter Hauptbahnhof, an den künftigen. Und Sie haben es richtig gesagt, das ist künftig nur noch eine Haltestelle, kein Hauptbahnhof mehr, weil die Längsneigung der Gleise im Hauptbahnhof um das 6-fache überhöht gegenüber den Richtlinien, den einschlägigen, gebaut werden soll. Da besteht latent die Gefahr, dass Züge wegrollen, während Fahrgäste ein- und aussteigen. Wir halten das für den größten Unsinn aller Zeiten, bei dieser, nicht der einzige übrigens, bei dieser Maßnahme.
Ja, das heißt, wäre fast alles gesagt. Was ist eigentlich bei der GäuBahn am Laufen? Das heißt, die Bahn ist momentan voll mit Stuttgart 21 beschäftigt und hat die GäuBahn irgendwie zurückgestuft. Ich meine, wenn man die GäuBahn irgendwie ausbauen würde,
dann würde doch auch hier irgendwo die Rheintalstrecke entlastet werden, stelle ich mir einfach mal naiv vor.
Völlig richtig, was Sie sagen, das ist völlig korrekt. Die Bahn lässt die Gäubahn seit Jahren oder fast seit zig Jahren, könnte man sagen, schleifen, ohne einen Federstrich zu tun und verstößt damit fortwährend gegen den Vertrag von Lugano.
Und Sie haben praktisch mit diesem Einspruch hier den Fuß in der Tür drin, dass man da weiter bohren kann, um die Gäubahn irgendwie, naja, zu verbessern, beziehungsweise da weiter zu diskutieren mit der Bahn.
So ist es. Ich meine, ich bitte da um Nachsicht. Die Zusammenhänge sind außerordentlich kompliziert. Deswegen ist es mit wenigen Worten eigentlich gar nicht zu beschreiben. Aber Sie haben es richtig gesagt.
Gut. Jetzt in der nächsten Woche ist praktisch hier die schriftliche Vorlage, also die schriftliche Verkündigung des Urteils.
Das bleibt abzuwarten, was da dann drin steht. Wir hoffen, dass diese Rechtsschutzlücke, die ich vorhin beschrieben habe, vom Bundesverwaltungsgericht aufgehoben wird und wir weiterhin um den Erhalt der Gäubahn auf der Panoramastrecke uns einsetzen können.
Und das würde dann heißen, dass es weiterhin eine Gäubahn gibt zum Hauptbahnhof?
Oder ja, die gibt es in jedem Fall. Nur wir setzen uns ein gegen die Führung der Gäubahn über den Flughafen, weil das erfolgt auf einer gemeinsamen Strecke mit der S-Bahn und reduziert dadurch die Kapazitäten der S-Bahn in die Zukunft gerichtet. Dort ist auf der S-Bahn-Strecke zwischen Stuttgart-Rohr und dem Flughafen ja ein 15-Minuten-Takt eingeplant und der ist nicht fahrbar, wenn da auch Züge der Gäubahn drauf fahren. Das ist das Kernproblem des Ganzen.
Oder andersrum ausgedrückt, Reduktion heißt in diesem Falle nicht nur Reduktion, sondern höchstwahrscheinlich auch zum Teil Überlastung, sprich Zugverspätungen.
So ist es, ganz genau. Und hinzu kommt, dass dieses ganze System auch den geplanten integralen Taktfahrplan negativ beeinflusst und natürlich auch in Bezug auf die geplante Verdoppelung der Bahnnachfrage bis 2030, was ja querbeet durch alle politischen Parteien gewollt ist, praktisch nicht fahrbar ist, also nicht machbar. Und das liegt ausschließlich an der Gäubahn über die Filterstrecke. Wenn die auf der Panoramastrecke blieben, wäre wesentlich mehr Luft für Verbesserungen im S-Bahn-Verkehr.
Jetzt nochmal eine kleine Verständnisfrage, eine ganz kleine Verständnisfrage. Dieser Stuttgarter Hauptbahnhof, da wird ja auch gesagt, dass es eine Reduktion der Kapazität letztendlich bewirken wird, sprich nicht so gut ist. Aber die Geschichte jetzt mit der Gäubahn ist und der S-Bahn ist praktisch nochmal ein Nebenschauplatz, wo auch nochmal eine Engstelle geschaffen wird.
So ist es, exakt so ist es. Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist ein Flaschenhals. Da können Sie noch so viel Gleise nach Stuttgart reinführen. Es ist ja gerade in der Diskussion aus dem Nordzulauf und von außen her, zwei weitere Gleise zu bauen. Aber sie münden in einen Flaschenhals von 8 Gleisen. Um es auf eine einfache Formel zu bringen, wenn man einen Kopfbahnhof in der Leistungsfähigkeit mit einem Durchgangsbahnhof vergleicht, dann ist per se der Durchgangsbahnhof natürlich leistungsfähiger. Aber da gibt es eine Formel, wie viel Gleise braucht ein Durchgangsbahnhof, um bei gleicher Zulaufqualität gleich leistungsfähig zu sein wie der entsprechende Kopfbahnhof. Und das geht auf eine Doktorarbeit bei der Universität Aachen zurück. Der Faktor heißt 1,5. Das heißt, Sie müssten die Kopfbahnhofgleise, die Zahl durch 1,5 dividieren. 16 Kopfbahnhofgleise plus ein Zusatzgleis, also 17 geteilt durch 1,5. Da kommt irgendwas um 12 raus. Das heißt, der Durchgangsbahnhof müsste 12 Gleise haben. Er hat aber nur 8. Und mehr geht auch dort unten nicht, leider.
Leider. Und das sind praktisch die neuesten Informationen beziehungsweise zwei Engstellen in Stuttgart, die hier an denen rumgedoktert wird. In der nächsten Woche gibt es, wie gesagt, ein Urteil zumindest dazu, wie es weitergeht mit der Gleisführung der Gäubahn. Und ich habe gerade eben gesprochen mit Frank Distel von der Schutzgemeinschaft Fildern und den Kopfbahnhofbefürwortern beziehungsweise Stuttgart 21 Kritikern. Er ist Ex-Baubürgermeister von Parknan. Ich danke mal für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Focus Südwest heute am Donnerstag, 11. Juni 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland Freiburg durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Focus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!